Gut, wir brauchen keine Pause, habe ich gerade gehört. Wir können weitermachen. Gut. Ja, der Text heute, Hallen hat es schon angedeutet, ist, ich glaube, das ist der komplexeste und schwierigste im Galaterbrief. Steht im vierten Kapitel, sind Verse 21 bis 31. Und man könnte darüber ganz trefflich theologisieren, man könnte differenzierte theologische Abhandlungen hier verfassen für diesen Text. Doch was tut Not? Was tut Not, dass er in unsere Zeit hineinspricht, dass er in dein Leben hineinspricht, in mein Leben? Und das hoffe ich und das bete ich vom Herrn. Der Hintergrund für diesen Text wurde eben in der Lesung schon präsentiert. Und ich erzähle noch mal ganz kurz, was sich dort ereignet hat. Es geht um Sarah und Abraham. Und als Abraham 75 Jahre war, da bekam er eine Verheißung von Gott, ein Versprechen. Und Gott sagte eben, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. 75 Jahre. Zwischendurch hat Gott immer noch, alt war Abraham, zwischendurch hat Gott immer noch mal diese Verheißung bestätigt. Aber der verheißene Erbe kam nicht. Es dauerte und dauerte. Und da waren schon 11 bis 12 Jahre vergangen. Und es war immer noch kein Erbe da, kein einziger Sohn. Herr, hast du dein Versprechen vergessen? Vielleicht hat Sarah so gedacht. Du hast es uns doch zugesagt. Und dann hatte sie einen Plan, das Ganze mit eigenen menschlichen Möglichkeiten in die Wege zu leiten und sagte zu Abraham, geh doch zu meiner Magd Hagar und zeuge mit ihr den versprochenen Nachkommen. Unglaube bei der Sarah, Ungeduld. Leute, ihr kennt das doch sicher, wenn ihr jahrelang oder jahrzehntelang für etwas betet, was einfach nicht kommt, wo ihr denkt, Gott tut nichts, er erfüllt meine Bitte nicht. Da kann man schon verstehen, dass Sarah allmählich ungeduldig wurde und dann versuchte, mit eigenen Mitteln daran zu gehen, statt auf Gott zu vertrauen. Aber Gott ist nicht ein Mensch. Gott vergisst keine Verheißung. Gott vergisst kein Versprechen. Gott vergisst keine Bitte. Er weiß genau, was du ihn vor 35 Jahren und 6 Monaten gebeten hast, wenn du schon so alt bist. Er weiß es immer noch. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das in etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Das ist menschlich, dass wir so denken, wie Sarah denkt. Aber weil Gott eben treu ist, hat er dann doch den versprochenen Nachkommen geschenkt. Da war Abraham schon 100. Das heißt also 25 Jahre nach der Verheißung. Und Sarah war sowieso kinderlos bis dahin und bekam noch im hohen, nicht gebärfähigen Alter, so sage ich das jetzt mal, einen Sohn, den Sohn Isaak. Das ist der Kern der Geschichte, auf die sich Paulus in unserem Predigtext bezieht. Und ich habe diese wesentlichen Aspekte und Elemente dieses Predigtextes einmal in einer Tabelle zusammengefasst. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ich würde mal sagen, ihr habt die Tabelle vor Augen, bevor wir jetzt auf die Tabelle eingehen, lese ich den Predigttext. Und dann könnt ihr das vielleicht besser verfolgen. Es ist Galater 4, 21 bis 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Eine Verweis auf Sarah und ihre Nachkommen. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern Kinder der Freien. Soweit der Text, der hier in seinen wesentlichen Grundzügen in der Tabelle zusammengefasst ist. Es geht um die beiden Söhne Ismael und Isaak. Ismael, der Sohn der Hagar, der Sohn der Magd, er wurde geboren auf natürlichem Wege. Sagen wir mal, durch menschliche Bemühungen. Isaak, der Sohn der Sarah, wurde auf übernatürliche Weise gezeugt. Warum übernatürlich? Ihr habt es eben gehört, Abraham war schon 100, Sarah konnte sowieso keine Kinder gebären und war schon alt. Isaak ist das Ergebnis eines Wunders Gottes, ist das Ergebnis einer reinen Gnade, beziehungsweise einer reinen Treue Gottes, denn hier hält er seine Zusage und schenkt den Sohn Isaak. Die Geschichte um Ismael und Hagar ist ein Bild, eine Allegorie, so sagt Paulus das, für das Bündnis vom Berg Sinai, das Knechte hervorbringt. Während Isaak und Sarah eine Allegorie sind für den neuen Bund, der freie Menschen in Christus hervorbringt. Das Bündnis vom Sinai entspricht dem irdischen Jerusalem, das mit seinen Bürgern in der Knechtschaft lebt. Der neue Bund entspricht dem himmlischen Jerusalem, das von oben herabkommt, aus dem Himmel, dessen Bürger und Mitbürger wir sind und das unsere Mutter ist. Mutter in dem Sinne von Mutter Erde, von Vater Land. Das ist unsere Heimat. Da gehören wir hin, da ist unsere Bürgerschaft. Dazu sind wir bestimmt von Gott, Bürger dieses freien, neuen Jerusalem zu sein und Bürger des neuen Bundes in Jesus Christus, der freie Menschen hervorbringt. Soweit die Vorrede. Ich möchte auf diese beiden Tabellenzellen eingehen, hier oben und hier unten. Also einmal werde ich sprechen über die Knechtschaft. Es tut mir leid, ihr Lieben, ihr müsst jetzt einige Worte über die Knechtschaft hören. Ja? Ist das okay? Ja. Damit wir nachher umso mehr die Freiheit gutieren können, die uns Christus bringt. Die Knechtschaft. Liebe Freunde, warum, kannst du nochmal zurückgehen, bitte ein? Dankeschön. Warum bringt das Bündnis vom Berg Sinai Knechte hervor? Es ist erstmal so nicht verständlich. Gott hat ein wunderbares Gebot gegeben. Er hat den Israeliten ein Gesetz gegeben, das ihnen Leben bringen soll, das ihnen Segen bringen soll, das ihnen helfen soll. Paulus bezeichnet das Gesetz als gerecht und heilig und tadellos. Jesus sagt, es wird kein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis nicht alles erfüllt ist. Gestern stand, glaube ich, im Psalm 19 in den Losungen, wie wunderbar das Wort, das Gebot Gottes ist, wie lauter und wie rein, wie herrlich es ist. Und hier steht jetzt das Bündnis vom Berg Sinai, wo Gott den Israeliten die Gebote gegeben hat. Dieses Bündnis bringt Knechte hervor. Inwiefern bringt es Knechte hervor? Jetzt schauen wir uns die nächste Folie. Ja, eine weiter. Ich rede schon weiter. Inwieweit bringt es Knechte hervor? Als Israel das Gesetz bekommen hatte, die Gebote Gottes bekommen hatte, da wurde Israel klar, wie heilig Gott war und wie sündhaft sie selbst waren. Es wurde ihnen ihre sündhafte Natur bewusst durch das Gesetz Gottes, weil sie merkten, wir können es nicht einhalten, nicht, zumindest nicht in letzter Konsequenz, zumindest nicht so, wie Gott sich das vorstellt, weil wir eine sündhafte Natur haben und wir scheitern an diesem Gesetz und wir werden Gott nicht gerecht. Und wir sind unter die Sünde verkauft, wie es hier im Römer 7 heißt. Ich aber bin fleischlich, sagt Paulus über sich, unter die Sünde verkauft. Und wer verkauft ist unter die Sünde, der gehört der Sünde. Die Sünde ist der Besitzer. Diesen Vers Römer 3 kennen die meisten von euch, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, die Sünde hatte sie im Griff. Ja, sie waren Knechte der Sünde. Und das kam nicht durch das Gesetz, sondern es kam durch Erkenntnis des Gesetzes. Diesen Aspekt kennt ihr. Jetzt kommt ein anderer Aspekt der Knechtschaft, der viel feinsinniger ist, viel subtiler, viel verborgener. Er hat damit zu tun, dass die Kinder Israel und die Menschen ganz generell, die frommen Menschen, das Gebot Gottes missbrauchen. Mit dem Gebot Gottes nicht richtig umgehen. Es verfälschen, es veräußerlichen, es formalisieren. Etwas hinzufügen. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen abstrakt für euch an. Ich möchte euch das konkretisieren anhand dreier Bibelpassagen. So, dann nehmen wir die erste, die haben wir schon hier. Das Gesetz wird veräußerlicht. Stelle aus Amos 5, ich lese sie mal vor. Ich hasse und verachte eure Feste, sagt Gott. Und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Was ist hier die Knechtschaft, liebe Gemeinde? Die Knechtschaft liegt darin, dass die Israeliten sich, ja, eigentlich hielten sie die Gebote Gottes, ja. Sie hielten die Vorschriften, Brandopfer und Speisopfer darzubringen, Dankopfer darzubringen, ihm Lieder zu singen. Das hatte Gott gesagt. Aber was war hier verkehrt? Ihr Herz war nicht bei Gott. Ihr Herz war nicht bei Gott. Diese ganzen Regeln, erfüllten sie nur nach außen hin, sie veräußerlichten das Gebot. Nach außen hin taten sie es, aber ihre Liebe war nicht bei Gott. Sie dachten nicht an seine Gerechtigkeit, sie dachten nicht an sein Recht, sie dachten nicht an sein gutes Wort. Vielleicht wollten sie ihm zufriedenstellen, mit dem äußerlichen Einhalten von Geboten zufriedenstellen, ruhig stellen, ihm damit genügen. Das ist Knechtschaft, liebe Freunde. Das ist Knechtschaft. Denn seine Gerechtigkeit lag ihnen nicht am Herzen. Das, was sie taten, passte nicht zu ihrem inneren Zustand. Das ist Knechtschaft. Zweite Passage. Ja, das Gesetz wird pervertiert und sinnentleert, habe ich das genannt. Jesus spricht zum Volk in Matthäus 23. Er spricht über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und er sagt, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Alle ihre Werke aber tun sie, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer missbrauchten das Gesetz Gottes in der Weise, dass es auf einmal für die Hörer, für das Volk zu einer kaum erträglichen Bürde wurde. Was ist hier geschehen? Was ist hier passiert? Ich schildere das mal an diesem Beispiel der Gebetsriemen. Gott hatte gesagt, an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im 2. Mose 13,9, dass Israel sein Wort als Zeichen vor der Stirn und an der Hand tragen solle. Ja, Israel solle sein Wort an der Stirn und an der Hand tragen. Und warum? Was war der Sinn dessen? Damit sie das Wort allzeit vor Augen hatten, damit sie es verinnerlichen können, damit sie sich an diesem Wort orientieren konnten und damit ihnen dieses gute Wort Gottes helfen konnte, damit sie es vor Augen hatten. Was haben die Pharisäer und Schriftgelehrten daraus gemacht? Wie haben sie es sinnentleert? Sie haben es auf das Äußere reduziert, auf eine äußere religiöse Leistung. Was haben sie gemacht? Sie haben sich Gebetsriemen gemacht, einen um die Stirn gehängt, einen anderen um den Arm gehängt. Dann haben sie sich kleine oder auch größere Lederkapseln gemacht. In die haben sie dann Schriftstreifen hineingefüllt mit Bibelversen drauf. Und diese ledernen Gebetskapseln haben sie sich dann mit Hilfe der Gebetsriemen an die Stirn gebunden und an den Arm gebunden. Und sie trugen das sozusagen als Amulett herum. Das war ihre religiöse Leistung. Die Pharisäer richteten eine religiöse Leistungsgesellschaft auf. Und forderten von dem Volk, solche Gebote zu halten. Dabei ging es ihnen gar nicht um Gott. Das war der Punkt. Es wäre ja noch nicht mal so ein Problem gewesen, diese Gebetsriemen durch die Gegend zu tragen. Das wäre vielleicht gar nicht das Problem gewesen. Das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie das taten, aber ihr Herz war nicht bei Gott. Sie suchten nicht Gottes Ehre, sie suchten ihre eigene Ehre. Sie suchten ihr Ansehen und ihren Status. Sie liebten den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen. Es ging ihnen um religiöse Leistungen, die sie zur Schau tragen. Konnten, zur Schau stellen. Liebe Freunde, das ist Knechtschaft. Dritter und letzter Abschnitt. Das Apostelkonzil Einige Pharisäer, Sadduzäer waren zum Glauben an Christus gekommen und forderten nun von den zum Glauben gekommenen Heiden, also den Heidenchristen, dass sie sich beschneiden lassen sollten und das mosaische Gesetz halten, die Zeremonialgesetze einhalten, damit sie gerettet werden könnten erstens und damit sie ein gottesfürchtiges Leben führen konnten. Und damit brachten sie die Heidenchristen, oder das wäre passiert, wenn tatsächlich nicht dieses Konzil stattgefunden hätte. Und damit hätten sie die Heidenchristen in eine neue Knechtschaft hineingebracht. Petrus sagt dann dazu auf dem Apostelkonzil, das, was ihr hier projiziert seht: Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott? Ihr bringt die in Christus Freiheit erlangt haben. Ihr macht sie wieder zu Knechten. Sie sind gerade der Knechtschaft entronnen, nämlich dem Götzendienst, nämlich den tausenden von Zeremonien für die heidnischen Götzen. Dieser Knechtschaft sind sie entgangen und ihr wollt sie jetzt wieder in eine neue Knechtschaft hineinbringen? Auch ein frommer Mensch kann sich schnell zu einem religiösen Knecht machen. Das beste Beispiel, oder ein gutes Beispiel, ist Luther. Der war religiös bis zum Anschlag, bevor er diese Gnade erfuhr, dass er Gottes Wort erkannte und erkannte, dass wir gerecht werden durch Glauben ohne Verdienst. Bevor er das erkannte, er hielt alle klösterlichen Regeln peinlichst genau ein, bis zur Selbstkasteiung, bis zum körperlichen Schmerz. Er war religiös, wie ich eben sagte, bis an die Hutschnur. War das Erlösung? War das Freiheit in Christus? Nein, das Gegenteil, das war Knechtschaft. Da musste ihm Gott erst zeigen, wozu seine Gnade in der Lage ist. Liebe Gemeinde, was sagt uns das alles? Was hat das mit uns zu tun? Ich bitte euch, und mich selber auch, ich bitte euch, schaut mal in den Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Lasst mich euch zwei Fragen stellen und mir gleichzeitig mit. Wo? Fragt euch doch mal, wo, an welchem Punkt oder an welchen Punkten oder inwieweit euer Glaubensleben nur die Befolgung äußerer religiöser Vorschriften ist. Fragt euch das. Schiebt das nicht weit von euch weg. Das gehört zum alten Menschen, ihr Lieben. Das ist so tief drin. Fragt euch, warum gehe ich denn eigentlich in den Gottesdienst? Warum lese ich denn in der Bibel? Warum gehe ich zum Bibelkreis? Warum nehme ich an der Telco teil? Warum gehe ich zum Abendmahl? Es ist doch so wunderbar, diese Freiheit, die Jesus uns gibt. Das ist so wunderbar, dass wir getrieben werden, gedrängt werden durch den Heiligen Geist. Gedrängt und motiviert werden, angefacht werden durch die Liebe Christi, durch den Geist Gottes. Das ist Freiheit. Zweite Frage. Nein, ich muss noch kurz was dazu sagen, zu dem ersten. Fällt mir gerade ein. Wie oft erwische ich mich dabei, dass ich sage, oh, ich muss noch die Losungen lesen. Hört ihr diese Formulierung? Ja? Hört ihr diese Formulierung? Ich muss noch die Losungen lesen. Und denke, was soll das? Ich sage gar nichts hier gegen Disziplin. Gegen Gewohnheiten, gegen gute Gewohnheiten. Das ist gut. Das ist gut. Aber was geht da in meinem Herz ab, wenn ich das sage, ich muss noch die Losungen lesen? Was geht da ab? Ist das eine Pflicht? Etwas, was ich abhake? Etwas, wo ich denke, oh, das habe ich heute noch nicht gemacht, das muss ich jetzt aber schnell abhaken. Mir begegnete, als ich noch in Studentenzeiten war, begegnet mir eine Frau in dem Mietshaus, wo wir wohnten. Und ich begrüßte sie. Es war Samstag und ich sagte, wo waren Sie denn so spät am Samstagabend? Und sie sagte, ich war in der Kirche. Also sie meinte die Messe. Aha, so. Und warum am Samstag, habe ich dann gefragt. Sie sagt, dann muss ich morgen nicht mehr. Ja, da könnte man drüber lachen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Zweite Frage. Inwieweit ist für mich Gemeinde religiöse Leistungsgesellschaft? Bitte fragt euch das. Inwieweit ist Gemeinde für mich religiöse Leistungsgesellschaft? Inwieweit tue ich das, was ich tue, um zu imponieren? Mal, um Anerkennung zu gewinnen, um einen Status in der Gemeinde zu haben? Fragt euch das. Und auch hier gibt uns Gott eine wunderbare Freiheit, dass wir das, was wir tun und dass wir das, was wir in unserem Dienst tun, ja, dass wir es tun zur Ehre Gottes, weil uns das Freude macht, Gott Ehre zu geben. Dass wir das, was wir tun, aus Liebe zu Christus tun. Aus unserer Beziehung zu Christus heraus, aus unserer Beziehung zu Gott heraus und weil wir die Geschwister lieben, dass wir es tun, weil wir die Geschwister lieben und dass wir es tun, weil wir die Gemeinde Gottes lieben. Diese Freiheit gibt uns der Herr. Und damit bin ich bei der Freiheit. Punkt 2. Weist das andere nicht zu weit von euch weg, ich sag's nochmal. Das steckt in unserem alten Adam und wir brauchen immer wieder eine Neuorientierung. Aber jetzt geht's um die Freiheit, die ich ja schon angesprochen habe. Ja, Freiheit in Christus. Ja, wir sind freie Bürger, habe ich eben schon mal gesagt. Des neuen Bundes. Freie Menschen in Christus. Was ist diese Freiheit in Christus? Vielleicht darf ich vorher ein paar philosophische Sätze zur Freiheit sagen. Ganz knapp. Es gibt keine Freiheit ohne Grenzen. Freiheit ist nicht so definiert. Wenn jeder tun und lassen könnte, was er will, also sozusagen absolute Freiheit hätte, dann wird sich das nicht als Freiheit erweisen, sondern als Chaos, als Unordnung, als Unfriede. Freiheit hat Grenzen. Lernen wir schon als kleines Kind, ja? Wenn vor der steilen Kellertreppe ein Gitter steht, damit das Kleinkind da nicht runtergeht. Es hat sonst Freiheit, da rumzulaufen im Wohnzimmer oder in der Küche. Aber da darf es nicht runter. Ja, da steht ein Gitter. Freiheit, wenn wir älter werden, haben wir auch Grenzen. Der Staat gibt uns Gesetze, auch zu unserem Schutz. Der markiert unsere Freiheitsgrenzen. Innerhalb haben wir Spielraum, Bewegungsfreiheit. Was ist die Freiheit in Christus? Und wo sind die Grenzen? Was ist die Freiheit in Christus? Erzählt euch was dazu. Als unsere älteste Tochter Eva, ich glaube, das war Grundschulalter, da hat sie Klavier gelernt. Schön, ne, wenn man das kann. Hat sie Klavier gelernt. Und irgendwann erreichte sie einen Standard, so einen Standard in der Qualität ihres Spiels, dass sie dann auch üben musste jeden Tag, um besser zu werden. Ja? Jeden Tag eine Stunde üben oder weiß nicht wie lange, sagen wir mal eine Stunde. Jeden Tag eine Stunde üben. Klammer auf, das ist gut, wenn man so eine Disziplin aufweist. Das ist gut, wenn man besser werden will. Wenn man Leistung bringen will, braucht man Disziplin. Klammer zu, damit ihr mich nicht missversteht. Ich möchte aber auf einen anderen Aspekt hinaus. Sie übte jeden Tag und irgendwann wurde ihr das zur Last. Könnt ihr das nachvollziehen? Irgendwann wurde ihr das zur Last. Es wurde zu schwer. Es wurde zum Druck. Es wurde zum Zwang. Und dann hat sie aufgehört. Jetzt entwerfe ich das Gegenbild davon. In meinen Studentenzeiten habe ich in der Band gespielt und wir hatten jemanden, der spielte alle Tasteninstrumente, Klavier, Keyboard, und der war genial. Der war einfach genial und deshalb blieb er auch nicht lange in unserer Band. Der übte nicht eine Stunde am Tag. Der übte 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Hey, den musste man wegziehen vom Klavier. Und warum war das so? Warum war das so? Weil er eine Leidenschaft hatte für Klavier. Es war seine Passion. Er liebte das Klavier. Da konnte er gar nicht mehr weg. Gezogen werden. Wisst ihr, das ist das Bild der Freiheit, die Christus uns zeichnet. Er hat uns die Liebe Gottes ins Herz gegossen. Er hat uns den Heiligen Geist ins Herz gegeben. Er hat uns Anteil gegeben an seiner göttlichen Natur. So sagt es uns die Schrift. Was für ein Freiheitspotenzial liegt darin? Das ist riesig. Wir dürfen Gottes Willen tun aus Liebe zu Christus, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu seinem Wort, weil uns der Heilige Geist treibt, weil uns die Liebe Gottes treibt. Das ist alles in diesem Pool, den Gott uns geschenkt hat. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Römer 6,17 ist schön. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Es liegt euch jetzt am Herzen. Das ist das Potenzial, was uns Christus hier eröffnet. Es liegt dir am Herzen. Das kann er tun. Das kann er wirken. Ich weiß, vielleicht denkt ihr jetzt, wow, da ist bei mir aber noch viel Luft nach oben. Oder? Ja? Ja, ja, bei mir auch. Viel Luft nach oben, bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr, aber das ist gewaltig, die Luft nach oben. Das ist gewaltig. Liebe Leute, schaut nicht auf die Riesensäule der Luft nach oben, schaut auf die Möglichkeiten in Christus. Er hat gesagt, bittet und euch wird gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Meint ihr denn, wenn ihr Gott bittet, dass er euch durch seinen Geist bewegt und durch sein Wort bewegt, meint ihr denn, so etwas hört er nicht? Meint er, vergisst so eine Bitte? Strecken wir uns danach aus. Das ist so wunderbar zu wissen. Ja, ich werde in diesem Leben nicht perfekt werden. Ja? Das wird nicht klappen. Aber ich weiß, Gott ist an der Arbeit. Ich weiß, er ist bei mir am Werk und er wird dieses Werk nicht lassen. Er wird es nicht aufhören. Er wird nicht hammersicher, Meißel, was weiß ich, was auch immer, beiseite legen. Er wird weitermachen mit dir. Er wird weitermachen mit mir. Er will das. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an und euch wird aufgetan. Suchet und ihr werdet finden. Gott gibt so gern. Er hat so viel in seinem Pool für dich, für mich. Und wenn deine kleine Flamme nur so groß ist, deine kleine Flamme in dir, die Flamme des Geistes in dir nur so klein ist, ihr wisst alle, wie man Öl ins Feuer gießt. Ihr wisst es alle. Es ist immer dasselbe. Setzt euch dem Wort Gottes aus. Liest die Bibel. Geht zu Gott und redet mit ihm. Schreit zu ihm. Das ist mit das Wichtigste. Sucht Gemeinschaft mit Menschen, die Christus lieben. Sucht Gemeinschaft in der Gemeinde. Es sind keine religiösen Leistungen. Es ist nur die Bitte an Gott um Gnade. Es ist das Schöpfen aus seinen Geschenken. Bittet, so wird euch gegeben. Kurz ein letztes Wort. Ich weiß, ich bin lang heute. Kurz ein letztes Wort zu den Grenzen der Freiheit in Christus. Ja. Ich sage mal was ganz Gefährliches. Die Freiheit in Christus, und so hieß ja auch der Titel dieser Predigt, ist grenzenlos. Es gibt keine Grenzen für die Freiheit in Christus. Was will ich damit sagen? Ihr kennt, die meisten von euch kennen Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Freundlichkeit und so weiter. Ihr kennt das, ja? Und jetzt kommt aber ein Vers, den man normalerweise dann gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist nämlich der 23. Vers und der sagt, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Mit anderen Worten, die Liebe Christi ist nicht begrenzt durch ein Gesetz. Sie kann auch nicht durch ein Gesetz begrenzt werden. Die ist grenzenlos und Christus selbst hat es uns gezeigt. Weil er noch nicht mal vor dem Tod, vor seinem eigenen Tod Halt gemacht hat in seiner Liebe zu uns. Grenzenlose Liebe. Auch da, liebe Freunde, ist die Luft nach oben für uns groß. Aber ich habe ja schon was dazu gesagt. Ja? Die Grenzen der Freiheit in Christus sind überschritten, wenn wir irgendetwas tun, was der Liebe Christi nicht entspricht. So einfach ist das. Ihr Lieben, ich hoffe, wir alle werden gesegnet von ihm heute durch seinen Geist, durch seine Liebe, durch das, was er in uns tun kann. Ich hoffe, dass wir verändert werden, erneuert werden, verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen. Und dass wir zu Gott gehen und zu ihm schreien und sagen, das möchte ich, das will ich. Und so geht in Frieden. Amen.